Den letzten Vortrag, den ich vor einem Monat gehalten habe, hier über die 70-Jahr-Wochen. Und weil so viele nicht da waren, habe ich jetzt noch eine Folie eingefügt in meine Präsentation, um vielleicht das Bild nochmal darzustellen, in welcher Zeit wir uns eigentlich gerade befinden. Und ich möchte auch noch vielleicht eine Sache sagen, die gerade in der Pause auch angeklungen ist, wo wir gefragt worden sind, was hat das denn jetzt eigentlich praktisch mit meinem Leben zu tun? Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, mich schon fast entschuldigt, dass das nicht so praktisch sein wird. Nur ich möchte doch mal zwei Punkte nennen, wie so ein Thema ganz schnell praktisch wird, wenn wir da ein falsches Verständnis drüber haben. Wenn wir nämlich zum Beispiel glauben, dass wir noch durch diese letzten 7 Jahre, durch diese Drangsal, durch diese Versuchung, die über den Erdkreis kommen soll, wie Offenbarung 3 das nennt, wenn wir noch da durch müssten, dann hätte das doch bitte Konsequenzen jetzt auf unser Leben. Wenn wir das lesen, was da in Offenbarung geschrieben wird und was auch in Matthäus geschrieben wird, welche Katastrophen da passieren wird, eine Drangsal, die die Welt noch nicht gesehen hat, dann werden wir irgendwie versuchen, möglichst Europa zu verlassen, irgendwo nach Venezuela zu reisen und uns irgendwo im Busch zu verstecken und uns ganz viel Essenssachen und Vorräte mitzunehmen. Ja? Obwohl die Versuchung über den ganzen Erdkreis geht, aber die Bibel hat vor allen Dingen hier auch dieses europäische Reich oder das römische Reich im Blick, in der Prophetie. Also das hätte Auswirkungen, wenn wir wirklich glaubten, wir müssten durch diese Drangsal hindurch. Und außerdem könnten wir den Herrn überhaupt nicht jeden Tag erwarten, das hat auch der Dirk schon gesagt. Aber ganz praktisch würde es auch dann, wenn wir das, was der Dirk gerade gesagt hat, das Ausharren bis zum Ende. Wer ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Was sagst du, wenn ich nicht ausharre bis zum Ende? Also hängt es von meiner Treue ab, dass ich gerettet werde? Dann hat das auf einmal ganz praktische Relevanz. Und wenn wir dann verstehen, dass wir hier in einer ganz anderen Zeit sind, dass es hier um die jüdische Haushaltung geht und nicht um die ewige Errettung geht, sondern um die Errettung der Drangsal, die auf der Erde ist. Und eine Errettung, die einfach eine ganz körperliche Errettung ist, dass ich bewahrt bleibe durch diese Drangsal hindurch. Dann verstehen wir, Mensch, das hat ja jetzt mit mir, mit meinem ewigen Heil überhaupt nichts zu tun. Und das kann mir dann Frieden und Sicherheit jetzt geben, wenn ich die Schrift richtig verstehe. Von daher hat das alles auch ganz schön praktische Relevanz. Und ich möchte, wie gesagt, nochmal zurückkommen auf das mit den 70-Jahr-Wochen. Viele waren nicht da und wir haben diese Prophezeiung in Daniel 9 gelesen, dass wir dort, dass dem Daniel eine Prophezeiung wird, dass über das Volk Israel 70 Jahrwochen vergehen sollen. Und das sind insgesamt 490 Jahre, 70 mal 7, 70 Wochen, 70 mal 7. Und das sind Jahre. Und nach diesen 490 Jahren sollte etwas passieren, nämlich Israel sollte in den Segen geführt werden. Alle ihre Ungerechtigkeiten sollten vergeben werden, die Gerechtigkeit sollte eingeführt werden, ein neuer Tempel sollte geheiligt sein, die Propheten sollten versiegelt werden, so steht es da. Also alle Prophezeiungen sollten dann erfüllt sein und das ist die Prophezeiung, die der Daniel bekommen hat. Und dann erzählt Daniel, was so alles in diesen 490 Jahren oder 70 Jahrwochen alles passieren sollte. Und dann fängt hier Daniel 9, Vers 25 an und da sagt der Daniel, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt. Also Jerusalem ist ja zerstört worden, war damals zerstört, also die Aufforderung war, Straßen und Gräben sollten wiederhergestellt werden. Das war das Erste, was passieren sollte damals in der Zeit, um 445 vor Christus. Da passierte das nämlich auch tatsächlich, dass Straßen und Gräben wieder aufgebaut wurden in Jerusalem. Die Israeliten sind ja in die Gefangenschaft geführt worden und Jerusalem wurde zerstört und jetzt kam die Prophezeiung, es sollte eine Wiederherstellung geben. So, und jetzt sollten die Straßen und Gräben wiederhergestellt werden Und dann heißt es weiter in Vers 26, und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden. Also eine ganz klare Prophezeiung, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Deswegen wissen wir auch, dass es 490 Jahre insgesamt sind, weil das ist so deutlich, der Messias sollte weggetan werden. Das kann nur auf den Messias, also auf Jesus Christus hindeuten. Er ist der Messias gewesen, er ist weggetan worden nach 62 Wochen, beziehungsweise, das habe ich jetzt hier, das hier heißt im Zusammenhang, dass die ersten 7 Jahrwochen, also 49 Jahre vergehen werden und dann weitere 62 Wochen oder weitere 434 Jahre vergehen werden. Also insgesamt sind jetzt 7 und 62 Wochen vergangen. Ja, der Messias ist ja weggetan worden. Also es ist erfüllte Prophetie, was wir hier finden. Nämlich Christus ist tatsächlich weggetan worden. Jetzt fehlt aber noch eine Jahrwoche. Der Daniel hat die Prophezeiung von 70 Jahrwochen bekommen. Es sind aber erst 69 vergangen. So, und dann sagt aber der Prophet, dass nach den 69, also nach 7 plus 62, nach diesen 69 Jahrwochen soll das Volk des kommenden Fürsten die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das ist tatsächlich passiert. Das Volk des kommenden Fürsten, also da wird auf einen kommenden Fürsten hingewiesen, aber das Volk des kommenden Fürsten sollte das Heiligtum, die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das ist das, was Dirk soeben sagte, das ist 70 nach Christus. Jetzt darf man dieses 70, überall hört man nur noch 70, ja. Da gibt es eben die 70 Jahrwochen und das 70 nach Christus, ja. Das darf man jetzt alles nicht verwechseln. So, und da gibt es 70 nach Christus, ist das tatsächlich passiert. Buchstäblich ist es so passiert, wie auch Lukas der Prophet, also nicht der Prophet, ist auch ein Prophet, aber wie es in Lukas Evangelium heißt, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Das ist 70 nach Christus wirklich passiert. Die Römer, die haben, weil der Tempel aus Gold war, das kann man in den jüdischen Kriegen von Josephus auch nachlesen, die haben an den Tempeln, ist ja verbrannt worden und das Gold, das ist geschmolzen und hat sich in die ganzen Fugen gesetzt. Und dann haben die Römer, die wollten jedes Gold mitnehmen natürlich als Beuteschatz und haben die Steine schön alle abgeschlagen und wollten das Gold haben, was dazwischen war. Ja? Und das ist wirklich buchstäblich in Erfüllung gegangen, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist. 70 nach Christus. Das ist auch erfüllte Prophetie, Vers 26. Und dann heißt es, und bis ans Ende soll Krieg fest beschlossenes und von Verwüstung sein. Also dann sollte über Jerusalem über Israel eine Zeit kommen, wo man eben sieht, da ist Krieg fest beschlossen und Verwüstung. Und genau das sehen wir seit 2000 Jahren. Dieses Land findet keinen Frieden. Erfüllte Prophetie. Und dann sagt eben immer noch der Prophet Daniel in Vers 27 in Kapitel 9, er wird ein, also der kommende Fürst, der wird einen festen Bund schließen, was Dirk schon sagte, für eine Woche, nämlich für 7 Jahre. So, und jetzt finden wir nichts in der Geschichte, wo wir sagen können, dass dieser Bund passiert ist. Wir finden aber, dass dann noch, ich mache das hier mit so einem Strich da durch, ja, seht ihr da, Strich durch, dass wir noch eine Einteilung finden, auch in dem Propheten, Kapitel 9 in Daniel, dass es dort heißt, in der Hälfte der Woche, also von den 7 Jahren in der Hälfte, also nach 3,5 Jahren oder 42 Monaten oder 1260 Tagen, da soll das tägliche Schlacht- und Speisopfer aufhören. Das steht auch dort in der Prophezeiung, habe ich jetzt hier nicht hingeschrieben. Also da finden wir noch eine ganz besondere Geschichte und da heißt es, und schlag das ruhig nochmal auf, Daniel, weil das wird uns jetzt in Matthäus beschäftigen. Da heißt es dann in Kapitel 9, Vers 27. Also Daniel 9, Vers 27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen, also mit den vielen des Volkes Israel schließen. Und für eine Woche und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen wird. Das sind also ganz klare Zeitangaben, die der Prophet uns gegeben hat. Und wir wissen aus der Geschichte, dass 69 Jahrwochen sich buchstäblich erfüllt haben. Und jetzt steht noch eine Woche aus und wir zweifeln eben nicht daran, dass sich auch diese Woche buchstäblich erfüllen wird. Wenn die andere sich wirklich buchstäblich erfüllt hat, warum nicht dann die letzte der Jahrwoche? Deswegen sagen wir nicht, das ist bildlich gesehen oder ein Symbol oder sowas. Ja? Natürlich hat die Schrift Symbole. Und wir müssen gut hinschauen, was ist ein Symbol und was nicht. Aber hier gibt es überhaupt gar keinen Grund zu denken, dass das ein Symbol ist. So, und jetzt haben wir eben, das ist im Moment diese Situation. Und noch einmal der grüne Pfeil, das ist erfüllte Prophetie, erfüllte Prophetie, erfüllte Prophetie, erfüllte, nein, noch nicht erfüllte Prophetie. Ja, diese letzte Jahrwoche steht eben noch aus. Und in der Zwischenzeit hat Gott eben gesagt, okay, das dauert ja jetzt schon 2000 Jahre und wir denken, warum dauert das denn so lang? Ah, ist es natürlich interessant, dass diese 69. Woche ganz deutlich getrennt wurde von der 70. Es werden 69 Wochen beschrieben und dann kommt erstmal noch mal einmal zurück und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und bis zum Ende, ja, und bis zum Ende, da wird die Lücke, die da entsteht, schon richtig angedeutet. Die ist schon fast greifbar, vor allen Dingen, wenn wir in der jetzigen, heutigen Zeit leben. Damals hat man die natürlich noch nicht so greifen können.
Selbst das Wegtun des Messias, also der Kreuzestod des Herrn Jesus, ist nach den 62 Wochen.
Ja, genau.
Selbst dieses Ereignis gehört schon nicht mehr zu der 62. Woche.
Ja, genau. Also genau, nach steht da. So, also diese Geschichte müssen wir einfach sehen, dass wir dann sagen, was hat Gott nur in dieser Zwischenzeit gemacht? Und da hat er eben einen ganz anderen Plan verwirklicht, den Plan mit der Gemeinde, mit dem himmlischen Volk und hat nicht einen Plan für die Erde weiterverfolgt. Das wird er im tausendjährigen Reich machen. Wenn er wiederkommt, das, was ich im Gebet zum Ausdruck gebracht habe, dann wird Gott zu seinem Ziel kommen, hier auf der Erde. Und die Erde wird voll seiner Herrlichkeit sein. Und wir als Himmelsbürger freuen uns darauf, dass der Herr Jesus diese Ehre hier auf dieser Erde kriegt. Hoffe ich zumindest, dass jeder sich darauf freut, dass der Herr diese Ehre empfängt. Mal nebenbei, und das ist so eine Gnade, dass wir das auch noch mit ihm teilen werden. Ja? Wir sind der Leib Christi. Wir werden das in diesem Reich des Friedens mit ihm teilen. Ist das nicht eine unverdiente Gnade, die wir haben? Das ist die Zeit, in der wir jetzt sind, dass wir einfach nochmal den Überblick haben, wo befinden wir uns eigentlich gerade. So, das habe ich jetzt ein bisschen bildlich, das wollte ich eigentlich nur noch mal mündlich sagen, aber mir war es doch noch mal wichtig, das optisch ein bisschen greifbarer zu machen. Also, wir sagen, diese Prophezeiung hat sich noch nicht erfüllt, weil der versprochene Segen, den Daniel dort verheißt, eben noch nicht erfüllt wurde. Und der Bund ist noch nicht geschlossen, das haben wir gesehen. Opfer wurden nicht zur Hälfte der Woche abgeschafft, da haben wir überhaupt nichts, was wir damit in Verbindung bringen können. Und der Groll der Verwüstung steht eben noch nicht im Tempel. Und ja, jetzt könnten wir natürlich sagen, ja, was ist denn mit dem Jahr 70 nach Christus? Dass der Tempel doch zerstört worden, haben wir heute gehört. War das kein Gräuel, als der Titus da mit seinen Armeen kam und das überrannt hat und alles zerstört hat und den Tempel, den heiligen Platz zerstört hat? Ja, aber wir sehen nicht, dass da irgendwie ein Gräuelbild oder ein Götzenbild da aufgestellt worden ist, wo der Tempel war. Wir finden auch keine überstürzte Flucht im Jahr 70 nach Christus. Wir haben, wenn wir das mal gleich lesen, hier in Matthäus 24, das müssen wir mal eben drauf schauen, Matthäus 24, da Vielleicht ist es gar nicht schlecht, den Absatz mal eben zusammenzulesen, damit wir da in dem Thema drin sind. Denn jetzt haben wir ja das genau gesehen, da ist ein Groll der Verwüstung angekündigt in Daniel. Und jetzt sagt der Jesus in Vers 15, wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, also im Tempelgebiet. Wer es liest, der beachte es. Also in der Anmerkung steht, der verstehe es. Also diese Dinge, die Prophezeiungen sind uns gegeben, nicht um zu sagen, ja, das ist eine schöne Prophezeiung, aber die kann ich eh nicht verstehen. Der Herr sagt, der beachte es, der verstehe es. Der Herr möchte, dass wir das verstehen. Es ist immer die Frage, haben wir das richtige Verständnis? Da müssen wir uns immer hinterfragen. Aber Gott möchte grundsätzlich, dass wir das verstehen. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab, um die Sachen aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um sein Oberkleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter stattfinde, noch am Sabbat, denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch, also kein Mensch errettet werden. Aber um der Auserwählten willen, werden jene Tage verkürzt werden. Dann, wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder hier, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Gemächern, so glaubt es nicht. Denn ebenso wie der Blitz ausfährt von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo irgend das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Das ist ein Bild von dem Gericht, was dann hereinbricht. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen erscheinen und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten sammeln, versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Das ist der Text, der heute jetzt vor uns steht. Und warum kann das nicht, und so wird argumentiert, und dafür müssen wir Argumente haben, wenn das an uns rankommt, die sagen, das ist alles, was wir hier in Matthäus finden, ist alles Geschichte. Stefan, das hat sich alles erfüllt. Und dann frage ich, ja, was ist denn mit dem Groll der Verwüstung? Wo haben wir den denn gehabt? Wo war denn die überstürzte Flucht? 70 nach Christus. Wenn man die jüdischen Kriege lesen würde bei Josephus, die hatten Zeit dazu, seit 66 nach Christus hatten die ganz viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die wussten nämlich, was da auf sie zukommen würde, weil in Jerusalem den Aufstand oder die Römer geschlagen hatten und die Römer sauer waren. Und da wussten die genau, die Römer, die werden jetzt ziemlich sauer sein und die werden wiederkommen. Ja, und die brauchten nicht überstürzt zu fliehen und wenn ich auf dem Haus war, dann muss ich gar nicht mehr meine Sachen packen. Die hatten ganz viel Zeit, das geordnet zu verlassen. Ja? So, also, das. Die waren auch alle weg. Bitte? Die waren auch alle weg, ja? Die Christen in der Zeit. Ja? Und das muss ich auch mal sagen, wir haben das gerade in Lukas gehabt, wo wir gesagt haben, Lukas ist aber wirklich das Jahr 70 nach Christus beschrieben. Und da steht, dass in der Mitte, eben hat der Dirk ja auch rot unterstrichen, dass in der Mitte Jerusalems, wie heißt es da? Jetzt ist es mir gerade entfallen. Da wird ja nicht aufgepasst. Bitte?
Die wurden weggeführt,
ja nicht? Nee, Ja, doch, 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 genau. Das ist nämlich das Interessante. Ja, das, schlag das mal auf, das müssen wir suchen, weil das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wo man das dran sehen kann. Genau. Also schlag das ruhig mal auf. Lukas 21, Vers 21. Denn da denkt man, ja, das ist doch das Gleiche wie in Matthäus. Nein, ist es eben nicht. Da steht, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen und die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen. Die sollen hinausziehen, die in der Mitte sind. Jetzt lest aber bitte mal, leider haben wir dazu nicht die Zeit, die kleinen Propheten durch. Da wird immer wieder mal gesagt, dass in der Mitte Jerusalems ein kleines, elendes Häufchen übrig bleiben wird, die eben nicht wegziehen wird. Hier in Lukas, wo uns 70 nach Christus wirklich beschrieben wird, da sollten die wegziehen. Aber die Prophezeiungen im Alten Testament, die kleinen Propheten sprechen davon, nein, in der Endzeit, in der Vollendung der Zeitalter, dann wird es so sein, dass in Jerusalem noch ein kleines, elendes Häufchen übrig bleiben wird. Lest Zephania 3, wenn er was zu schreiben hat, Zephania 3, Vers, keine Ahnung, 9, ja, 10, 11, irgendwas. Könnt auch mal das ganze Kapitel lesen. Also, wir brauchen Argumente dann dafür, warum das nicht alles schon Geschichte ist. Und für mich ist eigentlich das Deutlichste, das hat der Dirk auch schon angedeutet, das ist unser Vers 29 natürlich, wo es heißt, also wir haben die große, also die Drangsal beschrieben in Vers, schon in Vers 15 oder in Vers 17, 18 und so weiter. Wo ist das mit der Drangsal? Dann wird eine Drangsal sein in Vers 21. So, und dann kommt Vers 29, sagt sogleich, und unterstreicht euch jetzt bitte das Wort sogleich. Sogleich nach der Drangsal jener Tage. Was ist denn 70 nach Christus passiert? Ist da der Herr wiedergekommen? Offensichtlich nicht. Ich meine, der Dirk hat das gesagt, da gibt es dann er ist unsichtbar wiedergekommen, ja, das ist so wie bei den Adventisten mit dem himmlischen Heiligtum, dass, weil der Herr nicht wiedergekommen ist, da ist er nur so bis zum himmlischen Heiligtum gekommen und macht so ein Untersuchungsgericht jetzt, ja. Da lässt man sich dann die wildesten Sachen ausfallen, die einfallen, die aber überhaupt keine Grundlage in Gottes Wort haben. So, aber jetzt müssen wir natürlich sagen, okay, wenn es nicht 70 nach Christus war, dann müssen wir natürlich die Frage stellen, wann wird das denn sein? Und dann gehen wir jetzt wirklich mal Vers für Vers da auch durch. Und wir haben mit dem Vers angefangen, wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligen Ort, wer es liest, der beachte es. Ich finde es sehr schön, dass der Herr Jesus selber uns die Auslegung schon an die Hand gibt. Er sagt, pass mal auf, der Groll der Verwüstung, und sagt dann nicht, ach, da könnt ihr euch jetzt denken, was ihr wollt. Nein, er sagt ganz genau durch Daniel den Propheten. Also es gibt gar keinen Zweifel darüber. Wir brauchen nur in Daniel den Propheten nachzulesen und da werden wir das finden. Also er bezieht sich jetzt tatsächlich auf diese letzte Jahrwoche. Der Herr Jesus sagt uns das. Nicht ich hier vorne. Der Jesus sagt uns das, dass wir es bei dem Gräuel der Verwüstung mit der letzten Jahrwoche zu tun haben. Denn der sollte in der Mitte der Woche aufgestellt werden. Das haben wir in Daniel 9 gelesen, Vers 27. Und dann wollen wir das natürlich mit dem Wort Gottes auch begründen, dass in der Offenbarung, wo uns besonders diese Zeit auch beschrieben wird, die Zeit der Drangsal beschrieben wird, ab Kapitel 6. Da heißt zum Beispiel in Offenbarung 13, Vers 15, und es wurde ihm, dem Tier, dem Bild des Tieres, Odem, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Also da ist eine Szene beschrieben, wo ein Tier aus der Erde kommt und dem ein in da wird ein Standbild aufgestellt und wir können, das steht da allerdings nicht, dass das im Tempel sein wird, aber wenn wir diese Sachen jetzt zusammenbringen, dann verstehen wir das, was da passieren wird. Das ist der Groll der Verwüstung. Denn in Offenbarung 13, Vers 5 heißt es, und ihm wurde ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete, und ihm wurde Gewalt gegeben, 42 Monate, also 3,5 Jahre zu wirken. Also diese Offenbarungsstelle sagt zwar nicht, dieses Bild wird in dem Tempel stehen, aber es sagt, es ist genau die Zeit der 42 Monate. Und wenn wir in Offenbarung 12 lesen würden, dann steht da auch noch von 1260 Tagen, was auch 3,5 Jahre sind und was auch in Daniel genau als Tage angegeben ist. Also wenn wir das Wort Gottes im Zusammenhang lesen und wir müssen das tun, das ist die heilige Pflicht jedes einzelnen Christen. Keine Schriftstelle ist von eigener Auslegung, so sagt es der Petrusbrief. Wir können nicht die Bibel einfach nur, ein Kapitel nehmen und sagen, wir können das Ganze jetzt verstehen. Wir können Matthäus 24 nicht verstehen, wenn wir nur Matthäus 24 haben. Wir müssen die Schrift im Zusammenhang lesen. Und deswegen sind Christen Bibelleser, damit wir immer mehr lernen und lesen, wie Gott etwas meint. Das kommt nicht angeflogen. So, also da finden wir also auch noch deutlich im Neuen Testament, dass der Johannes, also 90 nach Christus, sagt doch, das ist noch zukünftig. Das ist eine Vision, das ist noch in der Zukunft. Und dann sagt uns auch der Paulus noch etwas ganz Interessantes. Er spricht von dem Menschen der Sünde, der sich dann sogar in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Was für ein Gräuel der Verwüstung. Ja, das ist das Gräuel, was wir bei Daniel, dem Propheten, sehen werden. Das ist in dem Fall, was Paulus sagt, der Antichrist, der dann, also der König in Israel dann sein wird, der eben wieder Gott auftritt, gegen alles, was Gott ist. Also, ist Matthäus 24, Vers 15 folgende bereits Geschichte? Das haben wir, denke ich, jetzt gesehen. Nein, wir haben etliche Indizien dafür, dass es noch in der Zukunft ist. Und ich möchte, um das auch mal, und ihr könnt euch das gerne hinterher auch auf den Folien noch mal ansehen. Ich finde sowas für mein Gewissen oder für mein Herz, dass es Ruhe und Frieden in diesen Dingen findet, immer wichtig, es irgendwie prägnant auf den Punkt zu bringen. Und ich finde, diese Darstellung hier bringt etwas auf den Punkt, diese drei Punkte. Denn wir haben das Gleiche, wir haben ja gesehen, dass wir den Groll der Verwüstung in Matthäus 24, Vers 15 haben. Der Lukas, der drückt das ein bisschen anders aus und viele sagen, es ist alles das Gleiche. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung, ja, das gleiche Wort wie in Matthäus, siehst du, ist genau dasselbe, nahegekommen ist. Und in Offenbarung 20, Vers 7, wo wir eigentlich sehen, dass der Teufel gebunden ist und dann das Reich 1000 Jahre Friedensreich kommt und dann am Ende des 1000-jährigen Friedensreichs nochmal ein Aufstand kommen wird, ja, da wird nochmal beschrieben, und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Stadt der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Jetzt haben wir drei Stellen. Und jetzt ist die Frage, bedeuten sie nicht doch das Gleiche? Also ich kann die Leute verstehen, die sich das einfach machen und sagen, komm, das klingt doch fast alles gleich, das ist doch bestimmt alles die gleiche Situation. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was die Folge ist in Matthäus 24. In Matthäus 24 ist die Folge davon, dass der Groll der Verwüstung aufgestellt wird und von der großen Drangsal in Vers 31 heißt es, und er wird seine, also Matthäus 24, Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln. Merken wir uns das mal. Ja? Die Folge davon ist in Matthäus, von dem Groll der Verwüstung, von dieser Zeit, die hier beschrieben ist, er wird sie versammeln. Und die Folge in Lukas 21 ist, und das müsst ihr mal einfach zu Hause dann nachlesen, in Lukas 21 ist Zerstreuung. Obwohl, das ist eigentlich so wichtig und ich nehme jetzt die Zeit. Das will ich doch mal eben, vielleicht könnt ihr mitsuchen. Ich habe es auch schon. Also in Lukas 21, Vers 24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Also hier geht es offensichtlich darum, sie werden weggeführt werden, sie werden zerstreut werden. Also in dem einen Fall ist die Folge Versammlung und in der anderen ist die Folge Zerstreuung. Das heißt, das geht doch nicht um die gleiche Situation. Und in der Offenbarung 20, Vers 7 ist, wenn wir da weiterlesen würden, dass der Teufel und das Tier und der falsche Prophet in den Feuersee geworfen wird. Und dann kommt der große weiße Thron und dann kommt die Folge neue Himmel und neue Erde. Ja, aber es ist eine ganz andere Situation. Das können wir doch nicht jetzt alles miteinander vermischen. Ich meine, das kann man schon machen, aber dann hätte ich ein paar Fragen. Das ist der Punkt.
Kleine Anmerkung. Ja. In Offenbarung 20 wird der Teufel in den Feuersee geworfen. Da sind das Tier und der falsche Prophet aber schon 1000 Jahre vorher.
Das stimmt.
Und genau. Es ist also, man kann also grob sagen, der mittlere Punkt war vor 2000 Jahren. Der erste Punkt wird in Kürze sein. Und der dritte Punkt wird mindestens noch 1000 Jahre dauern.
Ja, 1007. Genau. So, jetzt haben wir die Frage, haben wir eigentlich schon ein bisschen beantwortet durch den Dirk. Es geht um die Frage, der Herr Jesus beantwortet nicht alle Fragen im Matthäusevangelium, das haben wir soeben gesehen. Und nur im Matthäusevangelium steht das übrigens, die Frage, was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters in Vers 3? Das steht nur bei Matthäus. Das steht nicht in Lukas. Ja? Weil Lukas gar nicht das Vollendung des Zeitalters im Blick hatte. Ja? Aber Matthäus hat genau das im Blick und er schreibt hier an Juden. Und deswegen konzentriert sich das Matthäusevangelium hier erstmal nur auf die jüdische Seite. Und Lukas schreibt, ist der Sohn, da wird der Sohn des Menschen gezeigt, da wird der Jesus in seiner Macht und Pracht für alle Menschen gezeigt, seine Gnade für alle Menschen gezeigt. Und deswegen geht es da noch nicht, also nicht speziell um das jüdische Volk. So, und es geht eben hier tatsächlich, und der Zusammenhang macht das klar, um die Zeit des Endes. Und das muss man auch mal beweisen. Und das tut mir auch leid, aber ich meine, dafür ist das ja ein Seminar, dass wir mal Bibelstudium betreiben. Sowas können wir ja nicht in eine Sonntagsstunde packen. Ja? Aber hier können wir mal richtig arbeiten. Und da kann man auch mal einen roten Kopf am Ende haben. Ja, das ist gar nicht schlimm. Das fand ich immer super, wenn in der Jugend war und dann alle haben ihre Bibeln aufgeschlagen und am Ende da waren so mit so roten Köpfen da, habe ich immer gesagt, ja, ja, das war was. Ja, da haben wir mal richtig geackert. So, und das müssen wir hier auch mal machen. Da müssen wir die Bibel für lesen. Und ich meine, ihr kriegt es ja hier schon schön serviert an der Wand, ja. So, in Daniel 12, Vers 1 heißt es, und es wird eine Drangsal sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Also der Daniel, da geht es wirklich auch um diese Drangsal, die wir in Matthäus finden. Die große Drangsal, die von Anfang der Welt nicht gewesen ist. Aber da steht in Vers 1, und in jener Zeit wird das Volk errettet werden. Es geht um die Zeit des Endes, nicht um die Zeit 70 nach Christus, wie manche meinen. Ja? Denn das ist 70 nach Christus das Volk Israel zurückgekehrt. Ja, offensichtlich nicht. Ja? Die lehnen den Messias bis heute ab. Und dass es genau um diese Zeit geht, um die Zeit des Endes, sagt dann auch noch Daniel 12, Vers 9, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Und dann ist ja klar, das ist alles Zusammenhang. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Groll aufzustellen, sind 1290 Tage. Da sind wieder die 3,5 Jahre, da ist wieder das beständige Opfer wird abgeschafft. Das ist genau die Parallele, die wir an Matthäus haben. Da sind wir genau an dem Punkt, es ist das Ende der Zeit, nicht das Ende der Welt, ja, das Ende des Zeitalters, die Vollendung des Zeitalters ist hier gemeint. Und eben nicht das Jahr 70 nach Christus. So, und dann sagt der Bibeltext auch noch, und das ist auch, wie ich finde, wichtig, weil manche Bibelausleger auch heute dazu übergegangen sind, ja, die Drangsal, das ist jetzt auch noch, das ist nicht nur 70 nach Christus gewesen, sondern die ganze Zeit bis zum Wiederkommen des Herrn ist jetzt Drangsal. Also nicht nur 3,5 Jahre, sondern diese Drangsal, das ist einfach, die 3,5 Jahre sind einfach nur ein Bild, aber das bedeutet bis zum Wiederkommen des Herrn Jesus ist das Drangsal. Ja, jetzt müssen ja Fragen kommen. Ja,
da steht 14,9. Meintest du vielleicht 24?
Ja, meinte ich. Sehr gut. Sabine ist klasse. Die passt auf. Die hat gleich auch einen roten Kopf. Wenn das wirklich jetzt 2000 Jahre sein wird, dann verstehe ich den Satz nicht, der hier steht in Matthäus 24. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden. Ja, die sind ja dann noch verlängert worden. Ja, es sind dann nicht nur 3,5 Jahre, sondern die sind die plus 2000 Jahre Kirchengeschichte noch on top. Ja, also diese Argumentation, die zieht er nicht. Sie wird verkürzt. Was bedeutet das? Also da haben Ausleger auch verschiedene Weisen. Ich will mich da jetzt auch gar nicht festlegen, aber ich glaube schon, dass man der Auslegung den Vorzug geben muss, dass der Herr davon spricht, dass es 1260 Tage oder 90 Tage in dem Fall von Daniel ist, dass es auf diese Zeit begrenzt ist, auf diese 3,5 Jahre, auf diese 42 Monate, dass das bedeutet, ich habe sie verkürzt auf diese 42 Monate, auf diese 1260 Tage. Ich habe einen anderen Ausleger gelesen, der hat gesagt, dass vielleicht diese Tage dann von der Sonne her dann verkürzt würden, damit die Leute mehr Raum haben zu fliehen und so weiter. Ob man zu sowas greifen muss, zu so einer Auslegung, weiß ich nicht. Also mir gefällt die andere Weise besser. Aber ich will sie trotzdem mal auslegen, weil wir haben alle den Kommentar von William MacDonald im Regal stehen. Da steht das auf diese Art und Weise drin. Also was ich sagen will, es kann sich also nicht um das Jahr 70 nach Christus handeln. So, aber was ist diese letzte Woche jetzt? Wir haben ja davon gelesen, dass es einen Bund geben soll. Und auch da müssen wir wissen, was ist das denn für ein Bund? Ja, wenn du das liest, dann könntest du ja auch sagen, was ist denn das für ein Bund? Vielleicht Jesus ist irgendwie nach 62 Wochen ist er weggetan worden und wie ist das denn dann weitergegangen? Ach ja, da hat er ja den neuen Bund eingeführt, ja? Und dieser neue Bund, das könnte das doch sein, er hat jetzt einen Bund für eine Woche. Vielleicht sagt ihr schon, wieso erzähle ich sowas, aber sowas wird heute geglaubt, ja? Dass das der neue Bund ist, den Jesus dann am Kreuz verbracht hat, ja? Oder eingeführt hat. Aber auch da müssen wir die Bibel lesen mit dem Bund. Ja, in Jesaja 28, Vers 15 und 18 heißt schon, und der Jesaja war früher als der Daniel. Ja, also der Daniel beruft sich vielleicht sogar, der kannte vielleicht sogar schon den Jesaja, was der geschrieben hatte. Denn ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen, denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Er wird einen Bund mit den vielen schließen, mit dem jüdischen Volk. Und das ist ein Bund zum Tod. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht. Sie werden diesem Lügen, diesem Antichristus, diesem Lügenbaron, hätte ich beinahe gesagt, werden sie Glauben schenken. Und dann heißt es im Vers 18, und euer Bund mit dem Tod wird zunichte werden und euer Vertrag mit dem Scheol nicht bestehen. Und jetzt steht, wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, so werdet ihr von ihr zertreten werden. Also da, das hat alles, atmet alles diese, das wird verwüstet, das ist ein verwüstender Gräuel, der da passiert. Ja? Ein Bund mit dem Tod. Also das finden wir auch in den Propheten. Und ich lasse es mir nicht nehmen, auch wenn wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch weitermachen müssen an dem Thema, aber ich möchte schon auch ein wenig praktisch doch werden. Wenn wir jetzt zu dem Vers kommen, dass Opfer aufhören sollen, ja, dann heißt das zum einen offensichtlich, dass es in der Zukunft wieder einen Tempel geben wird. Die Opfer können ja nicht aufhören, wenn es keinen Tempel gibt. Also wir müssen damit rechnen, vielleicht nicht, dass wir das mitkriegen, vielleicht kriegen wir es auch noch mit, das weiß ich nicht. Wenn man Roger Libil hört, ja, der sich da ja sehr gut auskennt, was da unten alles passiert, was da an Vorbereitungen sind für einen Tempel und für die ganzen Sachen, die dafür gebraucht werden, das ist ganz erstaunlich. Wir wissen nicht, was wir davon mitkriegen werden. Jedenfalls wird es einen Tempel geben und es wird wieder Opfer geben. Das müssen wir hier draus schließen. Denn Schlachtopfer und Speisopfer werden aufhören. Das ist aber nur die eine Sache. Aber ich möchte das mal wirklich praktisch auch für uns machen. Schlachtopfer und Speisopfer sollen aufhören. Also das, was Gott gegeben hat zur Erinnerung daran, um zu zeigen, die Schönheit und die Größe und die Kostbarkeit des Opfers des Herrn Jesus am Kreuz. Dafür hat Gott die Opfer im Alten Testament eingeführt. Und ihm war der wichtig, dass der Altar der Mittelpunkt war des jüdischen Gottesdienstes. Da, wo die Israeliten die Opfer bringen konnten und ihre Anbetung, ihre Form der Anbetung konnten sie Gott darbringen, auf einem Altar. Und dieser Altar wird im Alten Testament an zwei Stellen Tisch des Herrn genannt. Tisch des Herrn. Und 1. Korinther 10 verbindet diesen Gedanken des Altars mit dem Tisch des Herrn, wenn wir zusammenkommen, um den Tod des Herrn zu verkünden. Wenn wir zusammenkommen, um das Opfer uns anzusehen und das zu sehen, was der Herr getan hat am Kreuz von Golgatha. Und wisst ihr, wenn wir das alles mal gut überdenken, dann war es immer das Ziel von Satan, dass er die Anbetung, die Gott zustand, verhindern wollte. Immer schon. Das war schon, als der Jesus auf der Erde war, da sagt der Teufel zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der Teufel wollte die Anbetung für sich haben. Wir sollten, das in der Offenbarung steht, dass das Tier angebetet oder das Bild des Tieres angebetet werden sollte. Und wer sich nicht davor beugte, der wird getötet werden. Das ist immer das Ziel Gottes gewesen, die Anbetung Gottes zu verhindern. Und wie ist ihm, und jetzt komme ich zu der praktischen Auslegung, und wie ist ihm das gelungen, auch unter uns Christen, dass die viele Gemeinden es überhaupt nicht mehr kennen, eine Anbetungszeit zu haben, wo man das Opfer des Herrn wirklich anschaut und sich mit den Leiden des Herrn beschäftigt. Der Teufel möchte das verhindern, dass wir unserem Herrn dafür loben und preisen. Das ist, und es gibt auch noch, und dann sagt man, und wisst ihr, das ist manchmal, kommt das an uns ran, ganz unscheinbar. Wir machen ein bisschen Praise and Worship Lass uns mal ein bisschen Praise and Worship machen, ja? Holen wir mal ein bisschen die Trommeln raus, ja? Schlagzeug, E-Gitarre. Und dann lassen wir da mal richtig die Post abgehen, ja? Und das ist ein Fest für den Herrn. Da machen wir doch alles für den Herrn. Geht mal auf YouTube und guckt mal, was jetzt im Moment so modern ist mit der Mehrkonferenz von dem Johannes Hartl, ja, der übrigens teilweise ganz wichtige Sachen sagt, aber das vermischt mit eben einem Haufen Zeug, was nicht biblisch ist. Und schaut euch bitte dieses Worship, da wird Lobpreiszeit und Anbetungszeit und Worship, Worship heißt Anbetung gesagt, ja. Aber Leute, das ist nicht ein Funken von Anbetung, was da beschrieben wird. Das ist gruselig, was da passiert. Das ist schrecklich. Da sieht man einfach, dass der Teufel es geschafft hat, die Anbetung Gottes eben ins Gegenteil zu vergehen und den Leuten doch noch klar zu machen oder denen noch mitzugeben, pass mal auf, ihr ehrt den Herrn dadurch. Da singen die 50, ich habe mir das stundenlang angehört, die singen in den Liedern 10-mal, 20-mal das Gleiche und dann immer, jetzt wollen wir anbeten. Oh, 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 das ist Anbetung. Da hat der Teufel wirklich einen klugen Schachzug gemacht, ja. Wenn das Anbetung ist. Und wir haben ein Beispiel im Alten Testament. Da war es so, dass der Mose auf dem Berg war und er nicht zurückkam. Und dann heißt es dort, und als Aaron es sah, baute er ein Altar vor ihm. Und Aaron rief aus und sprach, ein Fest für den Herrn. Lobpreiszeit. Praise and evening Abend. Nee, wie heißt das? Praise and Worship Evening oder so. Ja, kann kein Englisch, leider. Und sie standen am nächsten Tag früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn das Volk, dann dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat sich verdorben. Das war doch ein Fest für den Herrn. Ja, es läuft manches unter dem Namen und der Fackel des Herrn, aber es ist nicht vom Herrn. Das möchte ich mal deutlich den jungen Leuten sagen. Lasst euch nicht verführen durch diese ganze weltliche Musik. Und auch nicht, wenn sie im christlichen Gewand daherkommt. Wisst ihr, ihr macht mir da auch nichts vor. Ich bin selber aus der Welt gewesen und ich habe das ohne Ende gehört und ich war... Als ich mich bekehrt habe, da habe ich damit gebrochen mit der weltlichen Musik. Und da wollte ich dann auch nicht im Christentum, dass einfach die weltliche Musik wieder haben, nur mit ein bisschen christlichen Text. Wir müssen da mal einen Schnitt machen, einen Cut machen an diesen Stellen. Wir nehmen dem Herrn die Anbetung in Geist und Wahrheit und nicht in Fleisch und was mit Wahrheit nichts zu tun hat. Sie setzen sich nieder, um sich zu belustigen. Da geht es nur noch darum, gefällt mir das? Aber in der Anbetung geht es doch nicht darum, was mir gefällt. In der Anbetung geht es darum, was geben wir Gott? Was bieten wir Gott an? Was haben wir für Gott? Und da haben wir nur seinen Sohn. Ja, nur ist das nichts. Das ist unser Alles. Musst du jetzt mal raus, ja?
Wenn wir mal vergleichen, als Gott den Herrn Jesus gegeben hat und der Jesus öffentlich wurde in seinem Dienst, dann hat es 3,5 Jahre gedauert und dann hat Gott durch ihn das große Opfer gegeben. Jetzt wird es 3,5 Jahre geben, wo ein anderer herrscht, von dem der Jesus gesprochen hatte, dieser andere, den sie annehmen werden, wo sie ihn abgelehnt hatten, werden sie einen anderen annehmen, das ist der Antichrist, den werden sie annehmen. Und was wird der nach 3,5 Jahren machen? Opfer abschaffen. Was für ein Kontrast, dass es auch da 3,5 Jahre sind. Gott zeigt uns damit, was wir Menschen sind, im Gegensatz zu dem, was er gegeben hat, was er sich wünscht.
Also nehmen wir das wirklich praktisch auch mit, ja, dass der Teufel auch in unserem Leben, auch in deinem ganz persönlichen Leben, auch in meinem Leben, ganz ehrlich, auch das verhindern möchte. Und der Teufel hat bei jedem seinen Angriffspunkt, wo er verhindern möchte, dass unser Lob für Gott hervorkommt. Ja, er beschäftigt uns mit bestimmten irdischen Dingen, vielleicht auch mit Sünden, von denen man nicht wegkommt. Und dann erstirbt das Lob Gottes, die Anbetung in deinem Herzen. Und dann müssen wir damit aufräumen. Und der Teufel ist es, der das verhindern will. Der möchte das verhindern, dass du dich niederkniest und vor ihm einfach mal ihn, einfach nicht deine Wunschliste ihm vorhält, sondern einfach mal sagst, wie groß er ist. Und wenn ich das so sage, muss ich einfach nur bekennen, wie schwach das bei mir ist. Ja, ich kann da so toll drüber reden, ja, oder auch nicht. Aber ich wünsche mir das manchmal viel mehr. Und ich sehe, wie der Teufel auch bei mir sein Werk vollbringt. Okay, in Judäa heißt es. Dann sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Das ist schon jetzt einfach mal auslegungstechnisch, jetzt kommen wir wieder zu dem nüchternen Teil zurück. Schon auch interessant, dass Gott sagt, flieht, er möchte gerne einen Überrest haben. So einen Gott haben wir eben, der sagt, ich gebe euch nicht komplett auf. Ich möchte doch einen Überrest haben. Und Jesaja hat das schon gesagt, das sind die Propheten, die sich erfüllen sollen. Wo es einmal heißt in Jesaja 10, Vers 20, das müsste man eigentlich auch im Zusammenhang lesen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakobs sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt. Also nicht mehr auf Assyrien und auf Ägypten, wo sie immer hingelaufen sind und gesagt, hilft uns. Sondern sie werden nicht mehr dahin laufen, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Das ist die Verheißung im Alten Testament. Und Gott sagt in der Endzeit in Judäa, flieht auf die Berge. Und dann heißt es in Jesaja 16, Vers 4, lasst meine Vertriebenen bei dir weilen, Moab. Dirk hat das soeben schon gesagt, dann werden die wahrscheinlich ins heutige Jordanien fliehen. Und da heißt es, sei ein Schutz vor dem Verwüster. Ja, das ist der verwüstende Groll, der da aufgestellt wird, der Verwüster, der alles zerstören wird. Und dann werden sie fliehen. Und das Moab ist ja, wenn man auf die Karte guckt, weiter in Osten dann direkt. Und das ist das heutige Jordanien. Und da sind sowohl auch Wüsten und Berge. Und da werden sie entsprechend dann auch hinfliehen und da werden sie vielleicht auch Unterkunft finden. Und interessant ist auch, dass wir im Neuen Testament auch eine interessante Stelle finden in Offenbarung 12, Vers 6, Vers 13 und 14, wo es davon heißt, und die Frau Israel, also die Frau, das ist ein Bild von Israel in dem Fall, floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage, da haben wir es wieder. Wieder die 3,5 Jahre, wieder die zweite Hälfte der Jahrwoche. Und als der Drache sah, also der Teufel sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, also Israel, die das männliche Kind geboren hatte, das war der Herr Jesus, und der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, das ist die Flucht, an ihre Stätte, so wo sie ernährt wird, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit, ein Jahr, zwei Zeiten, Zeiten, zwei Jahre und eine halbe Zeit, ein halbes Jahr. Wieder 3,5 Jahre. Also das ist in der Bibel, und ich finde das faszinierend, das ist wie, habe ich soeben zu euch gesagt, ne? Das ist wie ein Puzzle. Ja? Wir setzen einfach Puzzle um Puzzle zusammen. Ja? Und dann ergibt das hinterher ein Bild. Ja, das kommt nicht innerhalb von 5 Wochen, ja? Sondern da muss man mit dem Herrn unterwegs sein und immer fleißig die Bibel lesen. Aber dafür möchte ich einfach ein bisschen motivieren, ja, dass wir dranbleiben alle. Ja, das lohnt sich. Der nächste Vers. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter stattfindet, noch am Sabbat. Auch das haben wir soeben schon gehabt, dass das eben jüdischen Charakter hat. Das sieht man wieder, dass das mit uns Christen erstmal gar nicht viel zu tun hat. sondern der Sabbat ist einfach jüdisch. Aber der Herr kümmert sich auch um solche Dinge, Mensch, dass diese Flucht nicht am Sabbat stattfindet. Denn was war in 2. Mose gesagt worden? Da heißt es, seht, weil der Herr euch den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am 6. Tag Brot für 2 Tage, bleibt jeder an seiner Stelle, niemand gehe am 7. Tag von seinem Ort weg. Ja, die durften am Sabbat nicht ihren Ort verlassen. Ja? Deswegen sollte man beten, dass die Flucht nicht am Sabbat geschehe, weil sie dann eben nicht so weit wegfliehen konnten. Ja? Also selbst daran denkt der Herr und auch an die Schwangeren, die habe ich jetzt hier nicht erwähnt. Der Herr hat eben Mitgefühl und ist gütig, ja, auch selbst in dieser schweren Zeit. Da können wir auch wieder was draus lernen, ja, dass der Herr gütig ist, ja, auch zu uns. Und auch wenn wir Notzeiten durchmachen müssen und Zeiten, die wir vielleicht nicht verstehen, dann ist der Herr trotzdem gütig. Er bleibt gütig. Jetzt kommen wir zu der großen Drangsal. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Hier haben viele ja auch gesagt, ach, das geht gar nicht um eine spezielle Drangsal, sondern es ist einfach ein Stilmittel, was da benutzt wird. Und außerdem haben wir als Christen doch, wir müssen doch alle durch Drangsal durch, oder? Ist hier jemand, der noch nie durch eine Drangsal gegangen ist? Keine Trübsal erlebt hat in seinem Leben? Bitte melden. Ja, seht ihr? Wir haben doch alle Drangsal. Ja? Ja, aber es geht nicht um diese Drangsal, ja, die jeder von uns hat. Ich habe mal hier 2 Stellen zitiert, dass natürlich Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 14, dass wir leiden müssen um der Gerechtigkeit willen. Und dass Apostelgeschichte 14, Vers 22 sagt, und dass wir durch viele Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Ja klar, wir können nicht sagen, ja, wir gehen nicht durch die große Drangsal und deswegen können wir hier auf Daunenfedern in den Himmel getragen werden. Das ist nicht der Plan. Das ist nicht der Plan. Auch wir müssen leiden um der Gerechtigkeit willen. Auch wir müssen Trübsal erleiden beim Eingehen in das Reich Gottes. Aber wisst ihr, wenn Gott die große Drangsal schickt, dann ist das eine Drangsal für Jakob. Dann offenbart sich dort der Zorn Gottes. Meint ihr denn, das, was ihr an Trübsal und Drangsal erlebt, dass es der Zorn Gottes ist? Dann habt ihr noch keinen gesicherten Frieden in Gott. Der Zorn Gottes ist längst über den Herrn Jesus drüber gegangen. Der Herr Jesus hat den Zorn Gottes für uns getragen. Wir dürfen auf der sicheren Seite stehen. Und das, was wir erleben, ist niemals der Zorn Gottes, der über uns kommt. Deswegen müssen wir auch entrückt werden, bevor das Ganze losgeht. Weil wir sind doch mit Christus vereinigt. Und wenn wir mit Christus vereinigt sind und wir müssten jetzt durch die Drangsal hindurchgehen, dann würden wir ja nochmal den Zorn Gottes erdulden müssen. Dann müsste der Leib Christi nochmal den Zorn Gottes erdulden. Das müsst ihr euch auf dem MP3 nochmal anhören. Das ist ein ganz wichtiges Argument, warum wir nicht durch die Drangsal müssen. Noch einmal, weil es so wichtig ist. Der Zorn Gottes wird offenbart werden in der Drangsal. Dann wird Gott seinen Zorn erweisen. Aber dann ist die Gemeinde im Himmel. Dann ist sie schon entrückt. Wäre sie es nicht, müssten wir dahin durch und dann würde uns der Zorn Gottes treffen. Aber wir sind der Leib Christi. Und über Christus ist der Zorn Gottes schon gegangen am Kreuz von Golgatha. Es würde bedeuten, Christus müsste 2-mal den Zorn Gottes erdulden. Und das kann nicht sein. Ja?
Es ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Drangsal, das Ich habe das früher auch geglaubt, dass mit dieser Drangsal vor allen Dingen jetzt die Gläubigen gemeint sind, die dann in Israel sein werden. Und die werden ja wirklich Schreckliches leiden müssen. Sowohl die, die in Jerusalem sind, als auch die, die fliehen müssen, die werden, und die, die nicht fliehen können. Es wird ja sehr viele Märtyrer geben, die werden ja grausam, werden die behandelt werden, die Gläubigen. Und dass diese Drangsal gemeint ist. Und dann kommt man heute an und sagt, ja, du denk mal, was in Nordkorea da passiert, das kann doch nicht noch schlimmer werden.
Tja.
Wenn das gemeint wäre, aber mit dieser Drangsal ist gar nicht die Verfolgung der Gläubigen in erster Linie gemeint. Das gehört, das ist vielleicht ein kleines Teilgebiet, was da damit gemeint ist, aber wie Stefan eben gesagt hat, es ist der Zorn Gottes, der über Israel kommt. Es ist der Zorn, der ganz besonders dadurch über Israel kommt, weil sie diesen Gräuel aufgestellt haben und diesen Gräuel angebetet haben. Deswegen kommt der Verwüster über sie. Der Gräuel selber ist nicht der Verwüster. Aber weil sie den Gräuel aufgestellt haben, kommt der Verwüster. Das ist eine feindliche Macht, die aus dem Norden in Israel einfallen wird und Israel verwüsten wird. Diese Macht ist der Verwüster und der wird kommen und das ist als Reaktion von Gott gegeben, weil sie den Antichristen als Gott angenommen haben.
Genau, ja, also das muss man einfach unterscheiden. Der Zorn Gottes, der dann in der Drangsal offenbart wird, das ist auch nach Römer 1, Vers 18, kann man das auch sehen, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart. Das ist eben was anderes als die Drangsal, die wir als Gläubigen erdulden. Also diese beiden Teile müssen wir wirklich auseinanderhalten. Hilfreich ist auch 2. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 9, wo es auch von der Offenbarung des Zornes Gottes geht und wo die Gläubigen auch ausgenommen sind an der Stelle. Es geht also um eine ganz spezielle, einzigartige Drangsal und es ist kein Stilmittel, weil diese ganzen Bibelstellen, ich habe da jetzt leider nicht die Zeit, zu die alle zu lesen, aber ich bitte euch, schaut zu euch wirklich mal der Reihe nach an. Da ist von der Drangsal ohne Gleichen die Rede, eine Drangsal für Jakob, also nicht eine Drangsal für Christen, sondern eine Drangsal für Jakob, ist da die Rede in Joel. Das habe ich jetzt gerade wieder neu studiert, sensationell, habe ich auch noch nicht gesehen vorher, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und auch nach ihm nicht mehr sein wird. Also die Propheten sprechen alle von dieser Zeit und es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nicht gewesen ist. Also die müssten jetzt alle das gleiche Stilmittel benutzt haben, ja, in der Weise. Ja. Und auch hier steht wieder, In Daniel 12, Vers 1, der für die Kinder deines Volkes steht. Ne? Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Ja, da machen andere daraus, ja, die deines Volkes sind immer das Volk der Gläubigen. Ja, ja, aber das ist ja gerade das mit Israel, ja, gemeint. Ja? Also da, man kann sich das natürlich auch irgendwie schönreden. Und dann in Daniel 11, Vers 40, das müsst ihr vielleicht mal ab Vers 36, schreibt euch das vielleicht auch auf, wenn ihr das nachstudieren wollt, Daniel 11 ab Vers 36, da wird detailliert beschrieben, der Schlachtplan in der Endzeit. Wenn ihr wissen wollt, was da passiert in der Endzeit, wie da der König des Südens mit dem König des Nordens zusammenstößt und wie, ne, der König des Nordens ist immer Assyrien und Syrien und habe ich den Süden gesagt? Des Nordens ist Syrien und des Südens ist Ägypten, ja, und die kämpfen gegeneinander und dazwischen ist Israel, ja, und da auf diesem Weg wird auch eben Israel überrannt, ja, also das wird alles in diesen Versen beschrieben, wo es übrigens auch wieder von diesem Antichristen heißt, wo es im, was eben im, wo Paulus sagt, dass es der Mensch der Sünde ist, der da erscheinen wird. Also das passt alles wunderbar zusammen. Das gibt alles ein Bild, wenn man diese Dinge nebeneinander legen wird. Das ist wirklich, also ich gebe zu, ich musste das auch stundenlang studieren, damit man es halbwegs hintereinander bekommt, aber es ist einfach faszinierend, weil es einem auch zeigt, wie es Gottes Wort ist. Da schreiben über so viele Jahrhunderte die verschiedensten Schreiber in einem Buch und es passt alles zusammen. Das ist einzigartig. So, also die ganzen Propheten sprechen darüber, Zacharja, Jerusalem wird zu einer Taumelschale werden und da wird sich Nationen versammeln, gegen Israel, also gegen Jerusalem Krieg zu führen. Und das Ziel übrigens an der ganzen Sache ist dann, und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Ja? Also das Ziel ist immer, am Ende der Drangsal ist immer, der Herr Jesus würde wiederkommen. Das passt genau zu dem, was wir in Matthäus haben, dass er dann wiederkommen wird. Und jetzt nochmal die Frage, die haben wir gerade schon ein bisschen angedeutet, warum ist eine so große Drangsal denn erneut nötig? Ist das Volk Israel nicht schon genug gebeutelt worden? An den Holocaust denken. Warum muss das alles sein? Wir haben das gerade gehört. Was könnte dieses Verbrechen sein? Wisst ihr, was da steht in Johannes 5, Vers 43? Wer weiß das? Ich schreibe es hin. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, sagt der Herr Jesus, und ihr nehmt mich nicht auf, wenn aber ein anderer kommt, von dem in Daniel geschrieben wird, von dem Paulus schreibt, von dem Johannes in der Offenbarung schreibt, ja, den wir überall finden in Daniel, dem Propheten. Wenn aber ein anderer kommt, in seinem eigenen Namen und sich selbst zu Gott macht und sich in den Tempel setzt, um mit Paulus zu sprechen, den werdet ihr aufnehmen. Also nicht nur, dass sie den wahren Messias abgelehnt haben, als er kam. Nein, wenn der falsche Christus kommt, nehmen sie den auch noch an. Also das toppt diese ganze Sache noch einmal. Und deshalb dieses schwere Gericht. Und dann heißt es, von falschen Christi und falschen Propheten, von Zeichen und Wunder und von siehe in der Wüste und siehe in den Gemächern. Wisst ihr, das ist auch tröstlich für uns Christen. Wir brauchen keinen falschen Christus zu erwarten hier auf der Erde. Wo wir sagen, da in der Wüste oder da oder hier. Also wenn wir Christen sind, dann macht uns keiner vor, dass irgendwo Christus ist. Warum nicht? Bitte? Ja, wir sind nicht in der Drangsal, das stimmt schon, ja. Weil es in 1. Thessalonicher 4, Vers 17 heißt, dass wir mit dem Herrn Jesus entrückt werden, im Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Da erwarte ich doch nicht den Herrn in der Wüste. Er hat mir doch gesagt, ich soll ihn in den Wolken erwarten. Ich weiß, ich werde meinen Herrn in den Wolken erwarten. Er holt mich dann ins Vaterhaus. Und dann werde ich alle Zeit bei ihm sein. Da, wo er ist, wo er zu Hause ist. Herrlich. Ja? Was haben wir Christen ist gut. Ja? Sind wir dankbar dafür, dass wir diese himmlische Stellung und Berufung haben. Aber wir stehen vielleicht eher in der Gefahr, einem fremden Geist, vielleicht nicht einem falschen Christus zu folgen, aber doch einem falschen Geist. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Das ist es, worauf wir achten müssen, dass es Geister gibt, die uns verführen möchten. fremde Lehre und falsche Lehre. Und deshalb machen wir das Ganze, dass wir die Schrift untersuchen. Wir haben auch hier nicht die Weisheit mit Löffeln gepachtet. Wir machen sicherlich auch Fehler, aber wir sind offen auch für Korrektur. Wenn wir merken, wir haben uns irgendwo verrannt, dann müssen wir dann neu drüber nachdenken. Aber das, was wir verkünden, soll mit Gottes Wort begründet sein. Das ist wichtig. Und was ihr glaubt, das müsst ihr mit Gottes Wort begründen. Ich möchte jetzt nicht weitermachen, weil die Zeit vorgerückt ist und ich weiß, dass es anstrengend ist. Und wir werden sicherlich noch das restliche Kapitel noch weiter betrachten. Aber es ist so schön, und das will ich nur sagen, dass das Ende von dem Ganzen eben der Segen ist, dass der Herr Jesus eben wiederkommen wird. Und das sollte uns neu befeuern. Auch unsere Liebe zum Herrn Jesus kann das anfachen. Dass wir uns einfach wünschen, Herr, wisst ihr, wenn ihr jemanden habt, den ihr ganz doll lieb habt, dann möchtet ihr ihn kennenlernen, oder? Dann möchtet ihr alles von ihm wissen. Und dann möchtet ihr alles wissen, was ihm gefällt. Und alles wissen, was ihm Freude bereitet. Und glaubt ihr nicht, dass dem Herrn Jesus das Riesenfreude bereiten wird, wenn er wiederkommen wird und wenn sein Volk sein wird, voller Willigkeit am Ende der Zeit? Wenn dieses Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen und du hast nicht gehört. Und am Ende der Zeit, dann kommt Jesus wieder und dann steht er da voller Pracht und Herrlichkeit. Und dann hat er ein Volk, das voller Willigkeit sein wird am Tage seiner Pracht, seiner Macht. Psalm 110, Vers 3 oder so. Freuen wir uns darauf, dass der Herr Jesus dann diese Ehre zuteil wird. Und dass wir, und denken wir da bitte wirklich nur zu zweit und dann ganz weit hinten drin, dass wir diese Zeit mit dem Herrn Jesus teilen werden, dass wir die Braut an seiner Seite sind. Die Versammlung, die Gemeinde Gottes, alle wiedergeborenen Christen zusammen, werden wir an seiner Seite sein. Wir werden das mit ihm teilen. Und das ist das Erbteil, was wir haben, mit Christus erben. Ich wünsche mir, dass wir das vielleicht mitnehmen auch, dass wir wieder neu auf das Wiederkommen des Herrn blicken, dass wir Ruhe finden darin, dass wir eine himmlische Hoffnung haben, dass wir entrückt werden vor diesen schrecklichen Gerichten und dass der Herr Jesus uns auch in unserer Drangsal, und Trübsal, die von Seiten der Menschen ist. Wir haben in der Drangsal, in der großen Drangsal, die Drangsal, die von Gottes Seite kommt. Hier haben wir damit zu tun, dass wir Drangsal von Seiten der Menschen haben. Und da möchte der Herr uns auch drin begleiten und uns immer wieder neu Mut machen und groß werden. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, jetzt möchten wir am Ende der Stunde dir Dank sagen, dass du zu allem Gnade und Kraft gegeben hast. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass wir es lieb haben dürfen. Und wir beten dafür, dass dein Wort immer mehr lieb haben. Dass wir es nicht lieb haben, weil da so schöne Buchstaben drin stehen, sondern weil du dort gefunden wirst. Weil uns deine Person da begegnet und weil wir da etwas lernen, was für dich einen großen Wert hat. Auch dein Volk Israel, wie du es wiederherstellen wirst, wie du es sammeln wirst, wie du ein Volk haben wirst, was willig ist, dir zu dienen, wie du der herrliche König sein wirst. Wir danken dir dafür, für diese herrliche Hoffnung, die dein Volk Israel hat, aber auch für die herrliche Hoffnung, die wir haben dürfen, im Himmel zu sein, mit dir im Vaterhaus. Wir freuen uns darauf. Und Herr Jesus, wir wollen uns immer wieder beten. Herr Jesus, komm du bald. Amen.
Amen.
Ja, vielen Dank für die Geduld. Wir werden das nächste MBS dann, so Gott will,